Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
Sina Deutsch.
Und heute sprechen wir über Norman Franz. Norman Franz ist einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands und einer der meistgesuchtesten europaweit. Europol nahm Franz auf seiner Webseite der meistgesuchten Verbrecher Europas auf Europe's Most Wanted. Auf dieser Liste schaffen es nur die ganz schweren Jungs. Norman Franz passt perfekt in die illustre Gesellschaft von Terroristen und Drogenschmugglern, von Waffenhändlern und Betrügern, so wie von Mördern, wie er selbst einer ist. Sie alle eint eines: Sie sind auf der Flucht.
Anfang März wurde eine neue weltweite Öffentlichkeitsfahndung nach Norman Franz eingeleitet. Muss dazu sagen, das aktuellste Foto von ihm ist 23 Jahre alt. Fast so lang ist er auch schon auf der Flucht. Die Ermittler hoffen diesmal, dass seine Stimme, die ungewöhnlich hell ist für einen Mann, die ihm verraten könnte, und hat dann dazu auch jetzt eben vor ein paar Monaten eine Stimmprobe im Internet veröffentlicht. Es ist ein abgehörtes Telefonat und wir hören uns die jetzt auch gleich mal an.
Ich habe gerade mit dem gesprochen, ne? Mhm. Also der ist super, auf jeden Fall. Und Ende der Woche, ich bin jetzt, werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins Gericht überführt. Mhm. Und da wird dann entschieden, ob ich ausgeliefert werde oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorhängst statt. Ende der Woche, jetzt weiß ich wann genau. Yeah, yeah. Also ich weiß auch nicht, ob das die endgültige ist. Auf jeden Fall ist das schon mal so eine Verhandlung, so, worum es darum geht.
Mhm. Ja, mach das mit dem Bekannten ruhig. Und, yeah. Ja, und wenn er das erledigt hat, ich habe gerade die Ehefrau angerufen, weißt du, von dem Mann.
Ja, ja, ja.
Sie war nicht da, aber ich habe im Büro angerufen. Der ist jetzt unterwegs, der probiert die überall zu...
Ja, schon sehr auffällig, ne?
Ja, schon eine markante Stimme.
Aber die Frage ist eigentlich, also ich frage mich, das ist ja jetzt auch schon alt, dieses abgehörte Telefonat. Altert eine Stimme oder kann man sie, also hat ja mehrfach sein Aussehen auch verändert? Man denkt ja, man weiß ja, das machen dann Verbrecher auf der Flucht gerne, dass sie sich operativ irgendwie umoperieren lassen oder so. Kann man denn auch eine Stimme zum Beispiel operativ verändern?
Naja, natürlich kann man eine Stimme operativ verändern, indem man halt Stimmbänder operativ verkürzt oder irgendwelche anderen Eingriffe im Bereich der Stimmlippen macht, Kehlkopf. Aber da gibt es natürlich keine Erfolgsgarantie. Also eine Stimme tiefer zu machen, glaube ich, ist wahrscheinlich ungleich schwieriger, als sie noch höher zu machen. Und dann wäre ja noch auffälliger. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, dass er das gemacht hat. Damit rechnet ja auch die Polizei, dass er das nicht gemacht hat. Und es ist natürlich so, man kann sein Äußeres verändern. Aber die Stimme... Wenn man erst mal erwachsen ist, und das ist er ja schon gewesen zum Zeitpunkt dieser Stimmprobe, die ändert sich eigentlich über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte kaum. Und insofern ist das schon ein deutliches, bleibendes Merkmal.
Ja, bislang ist die Fahndung jetzt nicht sehr erfolgreich. Also das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sagt, es sind noch nicht sehr viele Hinweise eingegangen und die wenigen sind auch von sehr unterschiedlicher Qualität. Aber natürlich sagen sie auch, alle Hinweise sind noch in der Bewertung und können noch nicht abschließend beurteilt werden. Und sagen aber auch, dass diese Hinweise sich nicht auf bestimmte Länder oder Regionen konzentrieren. Also er ist weiter ein Phantom. Aber schauen wir uns mal an, wer ist Norman Franz eigentlich? Wie ist seine Entwicklung? Der kommt ja aus deiner Ecke, Joe.
Ja, da kommt aus dem Sauerland, aus, glaube ich, näher am Hüsten. Das ist jetzt gerade mal 6 Kilometer von meinem aktuellen Zuhause. Und auch den Beginn seiner kriminellen Karriere, der liegt ja auch bei mir in der Ecke in Dortmund, so Großraum Dortmund. Und insofern ist das, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden, einer von uns, also, wenn man es übertreibt. Aber er hat natürlich schon auch zunächst einen relativ unauffälligen Weg genommen. Also das waren junge Männer, die sich teilweise von Kindheit her kannten oder von Jugend an kannten und gemeinsam irgendeinen Scheiß gemacht haben. Also Mopeds frisiert und später in Autos geschraubt.
Also er war Teil einer Bundeswehr gegangen.
Und
er
hat die Bande wahrscheinlich noch übertrieben. Das waren einfach so Jungs, die viel miteinander abgehangen haben oder sowas. Und wir dann irgendwie halt auch, sag ich mal so, die ersten Geschichten gemacht haben, die man als Jugendlicher schon auch an der Grenze dessen, was noch legal ist, machen darf und kann. Also dann haben sie angefangen, im Hinterhof an Autos rumzuschrauben und die zu verticken. Und also immer der Versuch, mit irgendwelchen Geschichten so am Rande der Legalität halt eben die schnelle, einfache Kohle zu machen. Das war das gemeinsame Ansehen. Dann waren sie, glaube ich, auch sogar fast zeitgleich bei der Bundeswehr. Und dann kamen sie zurück und haben da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Nämlich genau da so, mal gucken, was geht hier so bei uns im Pott. Und dann ging es halt los. Ich glaube, sie haben irgendwie auch CDs gebrannt und vertickt. Und dann ging es halt los mit den Zigaretten, als der Osten aufging nach 89, 90, 1,92. Da ging es ja los, dass man halt eben die zollfreien, geschmuggelten Zigaretten überall angeboten bekommen hat. Also die lagen ja fast überall, konnte man sich polnische, russische, Marlboro und was war, wurde alles angeboten. Und das war natürlich ein guter Deal, muss man sagen. Und das sind sie aufgesprungen. Und haben natürlich da nicht nur stangenweise das ganze Zeug importieren lassen, sondern wirklich mit dem Sprinter, also immer reichlich. Und haben das Zeug, also die Zigaretten halt eben vertickert, so überall. Über Sonnenstudios und wo man halt so ein paar Mädels kannte, die sich auch eine Mark verdienen wollten. Und das haben sie ganz gut gemacht. Aber sie haben nebenher halt natürlich auch gezockt. Das war ja auch so eine Zeit im Ruhrgebiet, da wurde gepokert, geklammert und da kann man auch relativ viel Geld bei verlieren.
Was ist Klammern?
Das ist auch eine Art Spiel um Geld, Glücksspiel.
Okay.
Und dabei haben sie sich halt verzockt und dann haben die Polen aber irgendwann mal gesagt, okay, neue Schore, also neue Zigaretten gibt es nur, wenn die Kohle darüber wächst. Für das, was wir schon geliefert haben und auch das, was ihr jetzt haben wollt. Und dann haben sie gesagt, okay, das gibt vielleicht Stress mit den Polen, wenn die jetzt kommen.
Weißt du, um wie viel Geld es da ging?
Nein, ich glaube, es ging irgendwie roundabout vielleicht 30.000 oder sowas.
Das war nicht Mark die Welt. Damals.
Mark, es war ja nicht die Welt.
Ja.
Ist ein Haufen Geld immer, klar, aber und es war wohl klar, dass die Polen jetzt irgendwie, sag ich mal, Thermik machen. Ne? Also, dass die nicht die Zigaretten abliefern, ohne dafür das Geld zu sehen. Oder zumindest, dass die Schulden bezahlt werden. Und das war natürlich schwierig und hat man die Polen halt eben an die Hohensieburg geschickt. Die Hohensieburg ist im Süden von Dortmund gelegen, ist mittlerweile ein großes Spielcasino und damals auch schon. Und es gibt große Parkplätze da oben natürlich und da hat man gedacht, na gut, da trifft man sich halt eben mal an eine Ecke, wo wir uns besser auskennen als die Polen oder sowas. Und die sind dann, glaube ich, zu mehreren da aufgelaufen. Ich glaube, Norman Franz noch mit 3. Die ganze Kombo sozusagen ist aufgelaufen. Und nur ehe die Polen aussteigen konnten aus dem Auto, ist Norman Franz dann zum Auto, hat eine Handgranate abgezogen und die ins Auto geschmissen.
Aber war das vorher abgesprochen oder naja, hat er das einfach, einfach nur so?
Das ist natürlich ein Prozess, nicht ganz so. Die haben sich natürlich nachher auch, teilweise haben sie geschwiegen, teilweise haben die, zwei davon waren wohl überrascht. Die haben gesagt, okay, wir wussten zwar, dass wir eine Knarre dabei hatten, dass Norman Franz eine Knarre dabei hatte, aber für eine Handgranate wussten wir nichts. Und war auch nicht geplant, die da reinzuwerfen, so eher für den Notfall, damit die Polen sehen, wir kommen hier nicht ohne Equipment. Und jedenfalls haben, glaube ich, die Mittäter ausgesagt, dass sie von diesem völlig überraschenden, sofortigen Angriff auf die Polen, also ohne langes Reden, kein langes Sprechen, Handgranate abziehen, ans Auto gehen, reinschmeißen, zurücktreten, warten, dass es knallt. Und da waren ja schon, der erste war ja schon zerfetzt. Der zweite war halt eben schwer verletzt. Und ein dritter hat sich noch aus dem Auto sozusagen bewegen können und laufen können und ist dann auch erschossen worden, also hingerichtet worden.
Von Norman Franz auch?
Von Norman Franz oder, ich bin mir nicht sicher, einem seiner Mittäter jedenfalls, dem er gesagt hat, hier, lauf hinterher, mach. Du weißt, was du zu tun hast. Und er war der Leader of the Gang. Also Norman Franz war sozusagen der so immer gesagt hat, was als nächstes getan wird. Und die anderen waren halt auch, oh, ja, ist okay, dann machen wir mit oder so. Aber also zwei davon haben sicherlich ausgesagt, dass sie halt davon überrascht gewesen sind, dass das auch nicht vorweg besprochen gewesen sei, sondern das war sozusagen die spontane Entscheidung vom Leader of the Gang, von Norman Franz. Und na gut, sie waren halt dabei, aber es war dann doch auch letztendlich ein mehrere gemeinschaftlich begangene Morde. Das waren also quasi die ersten zwei.
Genau.
Die umgebracht wurden wegen ein paar tausend Mark und wegen, sag ich mal, einer Ladung zollfreier Zigaretten.
Ja, die Morde Nummer 1 und 2 von Norman Franz. Und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch dann so ein Punkt gewesen, wenn man die erstmal begangen hat, wenn man so mit zwei Morden startet, dann gibt es auch keine Rückkehr mehr, oder?
Ja, von seit dieser Stunde hatte er sich zumindest, sage ich mal, die Karten gelegt. Ich glaube, er und ein Mittäter, den er halt eben dazu gebracht hat, eben dem verletzten Polen hinterher zu laufen und den umzulegen. Die sind zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zwei weitere sind, glaube ich, irgendwie wegen Mittäterschaft auch empfindlich bestraft worden, aber nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das Ganze ist ja relativ schnell auch aufgeploppt. Das heißt, die Verhaftungen waren, glaube ich, nach 2-3 Tagen wussten die schon, wer wo was war, weil die waren ja öfter miteinander gesehen worden. Es war in der Szene bekannt, woher die Jungs ihre Zigaretten kriegen und das, wo die herkommen. Und insofern war das kein großes, kompliziertes Fahnden. Und dann wurden sie alle natürlich inhaftiert. Und Norman Franz wurde halt eben in einem Gerichtsverfahren eben auch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Und damit war klar, wie gesagt, die Karten hatte er sich damit gelegt. Gelegt im Sinne von, für die nächsten 20, 25 Jahre gehst du in den Knast und dann kommst du als alter Mann wieder raus. Überleg mal, der war damals, glaube ich, 20. Ja, ist heute 51, damals war er 3 oder 24 Jahre alt oder so. Und da ist er halt nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Das heißt also, für mindestens 20 Jahre wäre er weggesaved gewesen und wäre dann mit Mitte 40 entlassen worden.
Ja, aber wenn wir uns diese grausame Tatbegehung anschauen, da merkt man ja schon, dass er eine ganz hohe Bereitschaft hat, zur Gewalt anzuwenden und auch irgendwie keine Empathie mehr zeigt oder sowas. Weil ich meine, wenn du eine Handgranate in ein Auto mit 3 Menschen wirfst, ist ja schon ungewöhnlich kaltblütig.
Es gab einen sehr unabdingbaren Tötungsvorsatz, also da weißt du, was passiert, wenn du eine Handgranate zündest, weißt du, dass das verheerende Folgen hat, dass das möglicherweise sogar niemand überlebt. Also auf die Art und Weise, wie dann der Schwerverletzte hingerichtet worden ist mit dem Kopfschuss, das zeigt ja auch, da gab es einen ganz festen Tötungsvorsatz. Ja. Das sollte keiner überleben eigentlich. Und wenn man dann sieht, dass er halt derjenige ist, der es maßgeblich natürlich getrieben und vorangetrieben hat, dann zeigt das natürlich, dass er schon, also selbst die Mittäter haben sich erschrocken darüber, wie das abgegangen ist. Und da hat er sich halt eben von dem, sag ich mal, Gelegenheitskriminellen in der Subkultur zum Berufsverbrecher befördert, ja, nach eigenem Gusto. Und die Mittäter, also auch von normalen kleinen Schraubern und Dieben und Betrügern und zu Mittätern, zu Mördern gemacht. Und Empathie, also spätestens jetzt ist der Beweis angetreten, dass keine große Empathie da war.
Er hat sich dann mit seiner Frau Sandra ins Ausland abgesetzt, nach Spanien und in die Niederlande sind sie geflohen, sind dann aber wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die Polizei hat ihn in Osnabrück geschnappt und wie du schon gesagt hast, er wird zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt zunächst in die JVA Wuppertal ein und wird dann in die JVA Hagen verlegt. Und eigentlich ist es, ja, mit dieser Verurteilung ist es ein Punkt, wo diese kriminelle Berufskarriere des Norman Franz eigentlich hätte zu Ende sein können.
Auch sollen.
Sollen.
Das war der Plan, ja, dass man dann sagt, man ist gefährlich, der wird jetzt erstmal lange weggesaved und muss sich bewähren. Und wenn er sich nicht gut fühlt, bleibt er die nächsten 30 Jahre hinter Gittern. War ja zu einer lebenslangen Haftstrafe, die ist ja nicht begrenzt erstmal. Und er ist natürlich auch relativ erfahren gewesen. Er ist ja dann aus der JVA in Wuppertal in die JVA nach Hagen verlegt worden. Und zwar im sogenannten Einweisungsverfahren. Das heißt, alle, die über eine lange Haft, also die zu einer langen Haft verurteilt worden sind, durchlaufen ein Verfahren, wo überlegt wird, was kann man mit ihm machen, also welche Sicherheitsstandards muss die Anstalt haben, wo er hin verlegt wird, welche therapeutischen Geschichten sollen vielleicht wann und wo mit ihm beginnen, soll er nochmal beschult werden, soll er nochmal eine Ausbildung machen und sowas. Das wird da alles sozusagen in einem 6-8 Wochen langen Verfahren wird das geklärt und da saß er halt eben, sag ich mal, in der JVA Hagen. Und die Zeit dort hat er selbst auch gut genutzt, muss man sagen. Nämlich zu dem Ausbruch.
Ja, er hat es wirklich geschafft, auszubrechen. Dass er hat die Gitterstäbe seiner Zelle durchgesägt und ist über die Regenrinne in die Tiefe geklettert. Also ein ganz klassischer Ausbruch.
Ich kenne die JVA zufälligerweise und weiß, was das, was er da geleistet hat. Das hatte schon was von Akrobatik, muss man sagen. Also da ist auch ein hohes Risiko gegangen, selbst abzustürzen und sich mindestens alles schwerst zu verletzen oder sowas. Das war aber egal. Vielleicht nur einen Satz zum Durchsägen von Gitterstäben oder sowas. Also auch der Ausbruch von Norman Franz hat unter anderem mit dazu geführt, dass in der Folgezeit, in den ganzen Jahren danach, ich glaube, sämtliche Zellenvergitterungen in nordrhein-westfälischen Gefängnissen jedenfalls ausgetauscht wurden. Und zwar jetzt mittlerweile gibt es dort Chrommangan-Stahl-Vergitterung, weil man tatsächlich gesehen hat, dass man diese alten Eisen Gitter, die ja noch in den alten Gefängnissen waren, dass man die also ohne große Mühe mit so einem normalen Messer, also was man beim Essen dazu bekommt, also dieses Messer schon teilweise reichte, wenn man genug Geduld hatte, das langsam über viele Wochen oder Monate so ein Fenster, so ein Gitter, so einen Stab durchzusägen. Und auch man ist ja immer halt so klug wie der Verbrecher, der sich was hat ausdenken lassen, der sich was ausgedacht hat und die sind getauscht worden halt eben. Auch das ein Ergebnis dieser Feststellung, dass man hat ja vermutet, dass seine Ehefrau ihm möglicherweise, sage ich mal, feilen oder sowas in die Anstalt oder irgendwas so.
In einem Kuchen eingebacken.
Naja, gut, das glaube ich nicht, weil kein Mensch darf Kuchen mit in die Anstalt bringen.
Aber das ist in Filmen immer so, ne?
Filmen, aber es ist nur in Filmen so, dein Brot eingebacken. Aber es ist dann Brot, was in der Anstalt gebacken wird. Es kommt keine Pfeile in Kuchen hinein. Es ist ja die Frage, es gibt ja also eben auch so kleine Pfeilen, die sind wie auf so einem Draht und da ist Diamant besetzt und du kannst damit also sehr gut irgendwie auch sowas durch, also das kann man zusammenrollen, kann man im Körper verstecken, das kann man im Mund verstecken und beim Küssen rüberschieben, weil man das halt eben nicht so ganz ausschließen kann, sind halt mittlerweile diese Chromangan-Strahlgitter dort, die man halt eben eher nicht durch.
Aber man weiß nicht, ob sie das tatsächlich gemacht
man
hat?
Man weiß es nicht, es wird da wild spekuliert, ist auch wurscht. Mhm. Es ist ihm jedenfalls gelungen, diese Gitter durchzusägen, sich von da aus aufs Dach zu schwingen und dann in dem Innenhof. Also das ist schon großes Kino gewesen, was er da gemacht hat. Das also auch hohes Risiko. Aber wenn du mit Anfang 20 zu einer lebenslangen Haftstrafe verdonnert wirst, und weiß, also hey, 25 sind alle mal den Jackpot mit 25 hast du schon mal sicher, dann gehst du auch hohes Risiko. Und der gehört zu denen, hat gesagt, hier gehe ich und hat auch einen unbedingten Willen gehabt, wieder rauszugehen.
Ja, also auch wenn wir jetzt nicht wissen, ob sie die Pfeile eingeschmuggelt hat, also es ist nicht bewiesen, ne? Ist sie halt trotzdem auch durch die Flucht auch so eine Art Komplizin geworden, ne? Also die Presse spricht ja so für die deutsche neue Version von Bonnie und Clyde.
Die sind ja beide gemeinsam, wie wir wissen, im Auto dann irgendwie in einem Kugelhagel ums Leben gekommen. Bonnie und Clyde, ja. Meine ich. Gut, kann man dazu finden, weil das wurde später noch mehr, als dann halt die nächsten Straftaten begangen wurden. Da haben sie sich beide so ein bisschen das Image von Bonnie und Clyde verdient auch. Aber es ist natürlich auch so, die kannten sich schon sozusagen auch von Jugend an oder sowas. Das ist also irgendwie, seine Frau hat ihn auch erlebt in seiner kriminellen Entwicklung.
Ja. Und es hat sie auch nicht gestört.
Ja gut, man kommt aus einem ähnlichen Milieu, das ist also irgendwie, das ist so ein bisschen, hey, was soll's, ja, und es ist nun mal passiert, ja, muss man halt weiter, ich meine, das ist ja, das ist für uns schwer nachvollziehbar, dass eine Frau sagt, boah, du hast zwei Menschen umgebracht, jetzt verlasse ich dich oder sonst was, sondern das kann ja sogar bedeuten, dass man sagt, du, ich helfe dir, jetzt wird diese Beziehung auf die Probe gestellt, jetzt hast du zu liefern, jetzt beweist du, ob du mich liebst oder ob du mich verlässt.
Ja, ist ja auch
bei jedem
auch
Scheiß, wenn du mich bei jedem Scheiß verlässt, ja. Wo kommen wir denn hin? Ja,
schafft ja auch Gemeinsamkeit.
Es schafft
dann,
Gemeinsamkeit,
ne?
Es ist ja auch ein gemeinsamer Gegner da, ja. Also so eine Geschichte oder so ein Druck zu geraten, das geht ja vielen so, also jetzt nicht so extrem, aber es gibt ja viele Beziehungen, die dann sozusagen an Fahrt aufnehmen und Stärke gewinnen, weil jetzt irgendwie eine bedrohliche Situation entstanden ist, eine existenzielle bedrohliche Situation, wo dann so ein Paar zusammensteht und zusammenfindet. Und das ist ja, und vor allen Dingen, er ist ja noch viel abhängiger von ihr, als es jemals zuvor gewesen ist. Das schafft ja auch Verantwortung und begünstigt so ein Gefühl auch von Loyalität. Ich werde meinem Mann helfen, den kenne ich schon ewig lange. Ja, da ist nicht die Polizei erstmal das Naheliegendste, sondern ich kümmere mich um den. Und das finde ich auch erstmal nicht schlecht, auch, ich meine, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, ich finde das ja in Ordnung, dass eine Frau ihrem Mann beim Ausbruch hilft und ihn vielleicht bei seinen Straftaten begleitet, das kam ja später erst dazu. Aber das ist natürlich auch so eine Spirale und eine Eskalationsstufe und irgendwann gehst du weiter. Es fängt ja relativ harmlos an. Bring mir mal was mit in den Knast. Und dann guck mal da. Am Ende gehst du mit und begleitest ihn auf seinen Raubzügen. Das ist natürlich nochmal eine andere Dimension.
Das heißt also, später, also nach dem Ausbruch, haben sie dann, waren sie gemeinsam auf der Flucht? Oder weiß man das?
Na,
war
klar.
Schon? Waren sie?
Sie waren gemeinsam auf der Flucht. Aber entscheidend ist ja ich sag mal, wir denken immer, oh, das ist ein psychopathischer Täter, den kann man doch nicht mögen, warum kann man den auch noch unterstützen als Frau oder sowas. Es sitzen viel weniger Psychopathen im Knast, als draußen frei rumlaufen. Und auch die werden gewertschätzt, die werden geliebt, bringen Frauen dazu, furchtbare Sachen zu machen, wo es anschließend
dann allerdings,
scheiße,
ja.
Scheiße,
ja.
Wie konnte ich das überhaupt tun? Also fasst euch an die eigene Nase, sage ich immer nur, ja, guckt da hin. Weil auch die sind charmant und die haben auch natürlich, Norman Franz hat ja schon auch einen großen Einfluss gehabt auf seine Mittäter und konnte die führen und wurde sozusagen unausgesprochen als der Leader of the Gang angesehen. Mhm. Ja, da musste er ja nicht drum kämpfen oder sowas, sondern das ergab sich, weil er hatte immer die guten Ideen und ging voran. Und das hat er da auch gemacht. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Frau ihm weitergeholfen hat und zur Seite gestanden ist. Dass das dann weiterging, war vielleicht nicht am Anfang in Teil ihres Plans, aber irgendwann bist du dran im Strudel. Und dann ist Rückkehr schwer.
Ja, und dann ist, das hatten wir ja schon mal besprochen auch, ne? So ein Leben auf der Flucht ist ganz schön teuer.
Ich habe mal mit einem ein Gespräch geführt, der war lange auf der Flucht und er sagte, Doc, das ist ungefähr, rechne mal, das Achtfache, das Acht- bis Zehnfache von dem, was so ein normales Leben kostet. Weil du hast nicht ein Telefon, du hast nicht ein oder zwei, du hast vielleicht drei Telefone. Die musst du irgendwie immer wieder prepaid und wegschmeißen und neu. Und dann mietest du nicht ein Hotelzimmer, sondern zwei oder drei. Und wenn du draußen in der Subkultur sagst, ich brauche einen Pass, und deine Fresse ist überall in der Zeitung zu sehen auf der ersten Seite, dann kostet der halt eben auch das Zehnfache. Weil nicht deine Kumpel sagen, hey, ich helfe dir, sondern hey, du hast ein Problem. Ist teurer geworden. Das heißt, du brauchst Kohle. Und also du musst auch teilweise Sachen einfach wegschmeißen, Klamotten einfach im Hotel lassen, nicht mehr zurückgehen. Koffer lässt du halt einfach liegen. Überleg mal, wenn du andauernd Spuren vernichten musst, dann hast du keinen vollen Kleiderschrank, sondern dann hast du viel Zeug, was irgendwo in der Welt rumliegt.
Unglaublicher Stress
auch. Ein Stress und Autos zulassen, auf andere Leute zulassen, ja. Und so weiter und so fort. Das ist immer halt eben den Aufenthaltsort permanent wechseln. Du musst gucken, wie gesagt, Papiere zu kriegen, die halbwegs safe sind, im Sinne von, dass sie nicht sofort auffallen, dass das gefälschte Papiere sind. Das heißt, du brauchst die Besten, die dir dabei helfen, und die musst du ja erstmal auch auftun, die musst du kennenlernen. Und weil auch Norman Franz war natürlich schon jemand, der in so der Subkultur vorher unterwegs gewesen ist, aber du musst dann halt, trotzdem brauchst du Kohle, weil jeder, der dir hilft, sagt, das kriege ich dafür.
Ja. Ja, aber ich meine, er hatte natürlich kein Geld. Ich meine, er war im Gefängnis. Die Polengeschichte, es hat ja kein Geld gebracht in dem Sinne. Das heißt, er hatte kein Geld und er hat dann auch gleich zwei Wochen nach dem Gefängnisausbruch einen Geldtransporter überfallen. Das war in der Innenstadt von Weimar. Er hat tatsächlich mehrere tausend Mark dabei erbeutet, aber er hat dabei auch Mord Nummer 3 begangen, weil einer der Sicherheitsleute war erst auch 54 Jahre alt, durch einen Schuss dabei ums Leben kam. Ein Schuss, den Norman Franz auf ihn abgefeuert hat, also ein weiterer Toter.
Also er ist jetzt auf einem Weg ohne Umkehr. Das muss man konstatieren. Also jetzt spätestens ist klar, Norman Franz ist kompromisslos. Er ist brandgefährlich. Und es gibt im Zweifel keine Überlebenden. Und das zeigt auch nochmal viel über seine Person. Also man kann so sagen, naja gut, wie würde ich reagieren, wenn ich zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werde und habe ja eh nichts mehr zu verlieren. Ob ich jetzt zwei Leute umbringe, drei oder fünf, mehr als LL, also lebenslang, kann ich ja nicht kriegen. Aber so wie er agiert, dass er also nicht erstmal Warnschüsse groß oder sowas, sondern sofort truff, das ist schon nochmal die Dimension obendrauf.
Ja.
Also der geht überhaupt kein Risiko mehr ein, dass irgendjemand ihn sofort erkennt oder irgendjemand noch die Gelegenheit hätte, Polizeikräfte zu alarmieren. Der geht auf Nummer sicher. Rücksichtslos.
Ja, er legt einfach jeden um, der sich ihm in den Weg stellt. Das sind natürlich ja, unschuldige Menschen.
Sondern die sind alles, was zwischen ihm und dem Plan, sehr ans Geld zu kommen, steht. Oder jemand, der in der Lage wäre, ihm die Polizei noch hinterher zu schicken, der wird ausgeschaltet. Und sie haben ja kurz danach wieder zugeschlagen.
Ja, also Geldtransporter, das sind natürlich so rollende Banken, ne? Kann man leichter beobachten und leicht plündern und geht nicht so ein Risiko ein, wie zum Beispiel jetzt eine Bank zu überfallen.
Nein, ne? Das ist ein anderer Grund, Sina. Der Grund ist der, die Banken haben einfach nicht mehr so viel Geld. In der Bank ist es schwieriger.
Auch damals schon.
Damals fing das ja an, dass die Banken einen Großteil des Geldes sozusagen eben in einem Tresor hinterlegt haben und du musstest oben dann stehen und sagen, Moment, ich will so viel, dann wartest du, das wird dann, kommt dann irgendwie über so ein, sag ich mal, über so ein Band nach oben, dauert alles endlos. Also um in der Bank an viel Geld zu kommen, musst du entweder eine Geiselnahme machen, das ist immer schwierig, weil dauert lange, musst verhandeln, du weißt nicht, wie es ausgeht.
Also du rätst von Banküberfällen grundsätzlich
Grund, warum,
ab.
Also das kann man machen, aber es kommt nicht viel bei rum. Ja, es ist so ungefähr, also wenn du dich von Anfang an, wenn du von Anfang an sagst, ich bin mit ein paar Tausend zufrieden und hör, kurz rein, kurz raus, dann ja, aber Norman Franz ist natürlich auch ein Ausgeschlafener, jetzt mittlerweile auch schon schwer und Gewohnheitsverbrecher und er kennt sich aus und so ein Geldtransporter, den man beobachtet und sagt, da ist, das ist quasi eine rollende Spardose, die ist, es sind zwei Typen drin. Wenn ich da einen umlege, dann ist der Auto schon sehr ergriffen und dann hole ich mir die Kohle und weg. Und es passiert draußen. Ja, also der ist halt eben auch schon raffiniert. Und geht auch keine Kompromisse ein.
Ja.
Das weiß er mittlerweile. Also das hat sich ja in der kriminellen Szene rumgesprochen, dass das mit den Banken ein bisschen heikel werden kann. Und
ja, Geldtransporter funktioniert aber für ihn sehr gut. Ich meine, er braucht auch dann schon sehr bald wieder neues, frisches Geld nach diesem dritten Mord. Und seine Frau Sandra und er überfallen wieder einen Geldtransporter. Und zwar vor einer Metro-Filiale in Halle an der Saale. Und es fallen wieder Schüsse. Es gibt wieder Tote und Bonnie und Clyde, Franz flüchten wieder. Sie sind eine 500.000 Mark reicher, lassen zwei sterbende Männer zurück. Und Norman Franz hat damit seine Morde Nummer 4 und 5 begangen.
Ich sagte ja, Täter wie Norman Franz gehen immer auch hohe Risiken ein, was ihr eigenes Leben angeht, aber auch was das Leben anderer angeht, das ist ihnen genauso wurscht. Also, ob da jetzt zwei liegen und sterben oder drei oder mehr, er macht keine Kompromisse und das zeigt, dass er halt eben von Mal zu Mal immer gefährlicher geworden ist, also noch gefährlicher als, das geht schon gar nicht mehr, die Steigerungsstufe geht gar nicht mehr. Und das hat also auch nichts damit zu tun, dass er sich gewöhnt hätte, dass er Menschen umbringt, sondern es ist sozusagen wie an der Schnur gezogen, geht er gerade seinen kompromisslosen Weg. Und das war ihm beim ersten Mal egal, dass da Menschen starben, beim zweiten, beim dritten Mal auch. Und das ist auch das, was die Polizei heute sagt, auch wenn er heute in die Verlegenheit kommen sollte, dass man eben in die Nähe kommt, dann wird da auch keiner, wird es auch dann, wenn das verhindern kann, keine Überlebenden geben. Das macht ihn halt besonders gefährlich.
Die beiden verlassen Deutschland und fliehen nach Portugal. leben auch tatsächlich dann ein Jahr lang unbehelligt dort. Sandra Franz bringt ein Kind zur Welt, einen Jungen. Aber dann geraten sie in eine Verkehrskontrolle mit ihrem BMW. Und diese Verkehrskontrolle wird ihnen erstmal zum Verhängnis. Denn die portugiesische Polizei erfährt, um wen es sich handelt in diesem deutschen Fahrzeug. Und die beiden werden in Portugal inhaftiert. Am 24. Oktober 1998 ist ihre Flucht erstmal zu Ende. Und Sandra Franz wird, glaube ich, nach Deutschland ausgeliefert, er noch nicht.
Zunächst sie, weil sie ja das Kind hatte, glaube ich. Mhm. Da ist das Verfahren schneller gelaufen, weil sie natürlich auch, ich vermute mal, es ist egal, dass jedenfalls sie wurde schon saß schon in Deutschland ein und wurde halt eben auch da schon angeklagt und der Prozess gegen sie lief, während er noch in der Auslieferungshaft in Lissabon saß.
Und man hatte irgendwie auch Angst, ob das, also es gab ganz große Sicherheitsvorkehrungen bei ihrem Prozess, ne? Sie hat auch ausgesagt und sie wurde dann zu 6 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Das ist natürlich sehr wenig, aber sie galt auch noch als Jugendliche. Also das kam auch nochmal strafmildernd dazu. Sie selbst hat ja auch nicht
geschossen.
Insofern. Aber davor, bevor dieser Prozess stattfand, ist es ihm tatsächlich gelungen. Er war ja in diesem Zentralgefängnis in Lissabon, wie du sagst, und er hat es wieder geschafft, da auszubrechen.
Ja, wieder ist es ihm gelungen. Ich weiß es noch, als es durch die Medien ging. Erst hieß es, Norman Franz wird jetzt in Kürze ausgeliefert, bla bla bla. Und plötzlich eine Nacht, bevor er ausgeliefert werden sollte, also fast schon irre. Timing wie im Kinofilm.
Ja.
Es ist ihm gelungen, auch aus diesem Zentralgefängnis in Lissabon spurlos zu verschwinden. Und man war ja dann noch in großer Sorge, dass er seine Frau, also dass er diese Gelegenheit nutzen würde, seine Frau aus dem Gerichtssaal oder aus dem Gefängnis zu befreien. Er hat sich aber jedenfalls, deshalb war da ein Riesenaufriss, weil man wusste, er ist unterwegs, die Frau wird angeklagt, das Kind. Und dachte, jetzt kommt er sozusagen, der Hero kommt und der schwarze Ritter rettet seine Prinzessin. Aber nein, ist nicht aufgetaucht. Oder wenn er aufgetaucht sein sollte, wir wissen es ja nicht, dann hat er angesichts der hohen Präsenz von so viel Polizei wahrscheinlich gedacht, naja, diese Nummer machst du nicht. Aber ich denke vielmehr, dass er auch wusste, dass seine Frau und sein Kind immer auch ein Stück weit, sag ich mal, ihn bei der Flucht und bei dem, was er noch vorhatte, behindern würden. Und insofern hat er wahrscheinlich gedacht, naja gut, an dieser Stelle, es ist okay. Also meine Frau ist halt dann in Deutschland und geht erstmal für ein paar Jahre ins Knast. Aber ich muss mein Leben anders einrichten, weil ich meine, der kann ja nicht damit rechnen, dass er noch ein drittes oder viertes Mal ausbrechen könnte. Weil, wenn Norman Franz nochmal in irgendein Gefängnis geht, sage ich dir, dann wird der wie Hannibal Lecter, wird der in einer Art und Weise gesichert. Weil es ist jetzt, wäre dann nur noch von weltweiter Peinlichkeit, wenn es dem nochmal gelingen könnte, aus einem Gefängnis auszubrechen.
Ja, auf jeden Fall ist das so, glaube ich, war das Ende ihrer Beziehung dann auch irgendwie, ne?
Ja, ich denke ja, weil ein Leben auf der Flucht gemeinsam ist halt, das Leben von Bonnie und Clyde, es hat ja nicht lange gedauert, das gemeinsame Leben. Und so bescheuert ist, was heißt so bescheuert, aber Norman Franz ist ein kaltblütiger Denker. Vielleicht ein liebevoller Mann und ein liebevoller Vater kann er sein. Aber er sagt sich, was soll ich mich stellen, weil ich werde meine Frau und mein Kind in den nächsten 35 Jahren wahrscheinlich nur im Gefängnis hinter Brennscheiben sehen können, aus Gründen der Gefährlichkeit. Also kann ich auch eher unterwegs sein.
Und er ist tatsächlich, es war wirklich seit diesem Ausbruch 1999 aus diesem Zentralgefängnis in Lissabon in der Auslieferungshaft. Seitdem hat man auch ihn nie mehr gefasst. Also er ist immer noch auf der Flucht.
The Ghost. Das ist schon irre. The Ghost. Ich glaube, man hat ihn schon überall gesehen. Er wurde schon irgendwie als Rucksacktourist in Indien irgendwo gesehen. Er wurde schon irgendwie in, was weiß ich, ich glaube, in Südamerika hat man ihn auch schon vermutet.
Ja,
er spricht,
aber ich meine,
er spricht halt Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Also das hat er ja auch immer auch gelernt.
Ja, aber ich meine, das sind ja natürlich auch, es sind ja Zielfahnder hinter ihm her. Ich meine, die Polizei wartet ja nicht, bis irgendwann mal jemand sagt, ach, ich habe den da gesehen oder der lebt da unter diesem Namen, sondern die Fahndung läuft ja von Europol und Interpol läuft ja schon aktiv.
In 154 Ländern.
Ja, seit diesen Jahren. Und
klar.
Tatsächlich hat auch hat ein Zielfahnder mal berichtet, dass er als Rucksacktourist in Indien wohl war. Aber er ist immer noch nicht gefasst und natürlich ist auch das, sagen wir mal, der Tod von fünf Menschen ist damit ja auch irgendwie ungesühnt, ne?
Absolut, aber ich meine, es muss ja schon auch ein, Norman Franz ist ja so wie so ein Chamäleon, ja, der also offenbar sich hoch anpassen kann. Man hat ja immer mal wieder Überfälle auf Geldtransporter gehabt, wo man wieder gemutmaßt hat, das könnte er wieder gewesen sein. Ja? Also immer back to base, hier neue Kohle machen und dann wieder verschwinden irgendwie an einen fremden Ort, in einem fremden Land. Aber irgendwie ist nach
Lissabon... Meinst du, er würde das Risiko eingehen, nach Deutschland zu kommen?
Naja, ich denke mal, in Deutschland ist natürlich in jeder Zollstation, wenn ein Flugzeug irgendwo landet, aus irgendeinem Land, wird geguckt, gibt es da einen, der ihm ähnlich sieht oder sowas. Natürlich kann man sein Aussehen verändern. Und es gibt ja keine aktuellen Bilder mehr von ihm. Also seit dem Bild der Justizbehörden in Portugal vor 24 Jahren gibt es kein Bild. Und mittlerweile ist der Mann halt... 51. Und das darf man nicht vergessen. Und insofern vertraut man oder hofft man jetzt, dass jemand, also die sehr prägnante Stimme, die nun mal irgendwie auch sich weniger verändern lässt, dass die möglicherweise jemand erkennt. Aber das ist wirklich die Suche nach dem, nach der Nadel im Heuhaufen. Und man kann natürlich nur hoffen, dass er irgendwann mal durch irgendeinen Zufall auftaucht. Also das heißt, wie muss man sich die Arbeit von Zielfahndern vorstellen? Das klingt immer so, Zielfahnder, das Ziel ist klar. Die Fahndung, was im Mittel sind, auch klar, aber du musst ja immer wieder in fremden Ländern irgendwie agieren, du musst mit den Polizeikräften vor Ort unterwegs sein. Das ist ja nicht hier so James Bond-mäßig, wir sind da und hier und ja, die ganze Welt guckt, sondern es ist ja ein Wahnsinn, dass er in einer Welt, in der so viele Daten, überleg mal, wann er geflohen ist, vor 24 Jahren, was seit 24 Jahren an Möglichkeiten der digitalen Fahndung sich noch entwickelt hat, überleg das mal, was weiß ich, dass man Daten in Sekundenschnelle austauschen kann, dass man Bilder über die Welt schickt oder sowas, dass man fast schon mit Google Earth gucken kann, wo man jemanden finden würde. Aber offenbar ist er... vor allem, du darfst nicht vergessen,
oder?
Es ist ja auch so, Zielfahndung bedeutet ja auch, sage ich mal, in so einem Milieu mal nachzuhaken, gibt es da einen Deutschen, der irgendwann mal gekommen ist, der Portugiesisch redet, was heißt denn Zielfahndung? Man weiß ja nicht, wo er ist und geht dann hin und holt ihn raus. Sondern man muss ja überall, wie so ein Angler, überall hält man mal den Wurm in das durch trübe Gewässer und guckt, ob was schnappt oder ob einer eine Information hat und die einen weiterführen könnte und so weiter. Das ist schon ein Riesenaufriss, der gemacht wird, finde ich auch richtig so, weil man halt zeigen möchte, dass auch ein Norman Franz nicht ungestraft aus der Nummer rauskommt.
Also ja, aber ich meine, dieser Druck auf ihn, der ist ja schon enorm seit all diesen Jahren, aber er scheint das ja ganz gut auszuhalten.
Naja, zumindest hat er erstmal einen Haufen Kohle gehabt beim letzten Mal, das war ja fast eine halbe Million oder eine halbe Million. Und das hält ja eine Weile vor. Und wenn es dir gelingt, irgendwo Platz zu finden, wo du halt einfach unauffällig leben kannst und nicht ganz viel Geld für die Flucht noch weiter ausgeben musst, dann, weil ich denke mir, jede Bewegung über irgendeine Landesgrenze, jedes Besteigen eines Fliegers, jedes Mal, wenn irgendwelche Lichtbilder und Daten in irgendeiner Weise abgeglichen werden, und das heute ja in der Geschwindigkeit von Sekunden, wirst du ja auffällig. Und insofern glaube ich, dass er irgendwo abgetaucht ist, wo er ein unauffälliges Leben führt, unter irgendeiner Legende oder in irgendeiner Ecke, wo es keinen interessiert. Ich meine, in Portugal war er in Albufeira. Ich meine, du warst schon mal da. Also das ist, da kannst du auch, das sieht ja aus wie ein Plattenbau irgendwie, für die ganze Küste verteilt. Ob da einer ist oder nicht ist, das interessiert niemanden eigentlich. Aber weil die vulnerablen Punkte, so hat es mir mal einer erklärt, ist natürlich, wenn du auf der Flucht bist, wenn du halt immer wieder, wenn du Flieger benutzt, wenn du irgendwo auf öffentlichen Plätzen unterwegs bist. Und heute gibt es ja auch über Kameras und so weiter. Also das Fliehen und der Flucht sein ist einfach auch, zumindest in den letzten 10 Jahren, schwieriger geworden. Und,
aber meinst du, er könnte wirklich so ein, sich irgendwo niedergelassen haben und wirklich so ein ehrbares Leben als, weiß nicht wie, diese Nazi-Größen, die dann irgendwie in Südamerika in so ein ganz Buchhändler geworden sind oder sowas. Ist sowas vorstellbar?
Kann man als Schwerverbrecher und mehrfacher Mörder nochmal ein ehrbares, unauffälliges Leben führen? Also man kann so tun, als ob. Aber er weiß ja eines, er kann nie sicher sein. Und insofern muss man sagen, man muss ihn auch nicht gerade beneiden, weil ich kenne einige Leute, die sind irgendwie nach langen Monaten Flucht in den Knast zurückgekommen und haben mir gesagt, boah, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Einige sahen so abgerockt aus, weil sie irgendwo am Ende in irgendeinem Loch im Wald gehaust haben oder irgendwie so. Also bei einigen war es so, dass sie gesagt haben, boah, es ist Gott sei Dank vorbei, weil das ist doch kein Leben. Ja? Also sozusagen, da ist ja draußen auf der Flucht sein, ist ja schwieriger. Gut, andere sagen, bei ihm ist es offenbar so, er ist schon ein harter Hund, er ist kompromisslos und...
Ja, aber was ich eher meinte, war so, ist es vorstellbar, dass jemand, der wirklich so ein Berufskrimineller er ist, ja, der also schon viele Taten begangen hat, also nicht nur die 5 Morde, sondern auch Betrug und so weiter, also er ist ein sehr krimineller Mensch, kann man aufhören, dann kriminell zu sein? Ich meine, er wird ja vielleicht schon immer noch kleinere Sachen machen, jetzt nicht so spektakuläre Dinge, aber schon vorstellbar, dass er weiter zum Beispiel sich Geld verschaffen muss.
Sagen wir so, macht der kleine kriminelle Sachen, kommt er auch auf den Schirm. Ja, dann ist es besser, ich mache die dicken Dinger und tauche nur ab und zu mal auf und mache die großen Geldtransporter auf. Anstatt dass ich für irgendeinen Betrug oder Diebstahl in irgendeinem Land irgendwie von der Polizei mal irgendwo betrachtet werde und komme da ins Gespräch. Also es ist ja jemand, der muss hat entweder sein Gesicht, sein Aussehen so deutlich verändert, dass man halt ihn nicht mehr ohne weiteres identifizieren kann. Oder er hat einfach eine Ecke in der Welt gefunden, wo, sage ich mal, die Polizei Besseres zu tun hat oder mehr zu tun hat oder anderes zu tun hat, als nach irgendeinem Typen zu suchen, der irgendwie rumhängt und der irgendwann mal vor 24 Jahren
in Deutschland
gemordet und für Schrecken gesorgt hat. Das gibt es ja. Es gibt ja Länder, da ist es uninteressant. Ich glaube, er wird nicht gerade nach China gehen. Er wird nicht gerade in Länder gehen, wo es die absolute Kontrolle ist. Insofern war die Vermutung immer Südamerika. Da könnte man sich... Da
hat Brasilien man gesehen, vielleicht Brasilien mit dem Portugiesisch natürlich.
Portugiesisch spricht da. Ja. Whatever. Also ich denke mal, er wird nicht in der Lüneburger Heide als Imker irgendwo seine Zelte aufgeschlagen haben.
Es kann natürlich aber auch sein, dass er auch schon längst tot ist.
Auch das ist ja möglich, weil das, wenn man so ein Leben führt und wenn man natürlich auch irgendwo, man weiß ja, du darfst ja eines nicht vergessen, auch das sind ja nicht nur die Polizei, die ihn jagt. Ja? In dem Moment, wo die Presse verkündet, hier hat einer 500.000 aus einer Spardose geraubt, weiß auf die Zähne, wenn einer auftaucht, oh, der Junge hat jetzt Geld an den Füßen. Da wollen wir uns gerne beteiligen. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ja immer auch, also du hast ja nicht nur die Polizei an der Hacke, sondern halt eben auch diese Subkultur, die sagt, jetzt kommt da so ein Franz, der ist schon, da taucht plötzlich ein Deutscher auf, der hat einen Haufen Geld. Und insofern ist deine Vermutung, dass man ihn auch vielleicht irgendwo in irgendeinem Hotel in Bogotá umgelegt haben könnte, weil ein anderer die Kohle haben wollte, die Beute haben wollte, gar nicht so weit weg. Aber wie dem auch sei, wir werden es vielleicht, wenn wir Glück haben, nochmal erfahren. Dann machen wir einen weiteren Podcast über ihn und erzählen die Geschichte von Norman Franz dann zu Ende. Ich würde mich freuen, wenn es so noch eine Fortsetzung gäbe, dass man die Geschichte weitererzählen könnte, weil es ist natürlich spannend, über jemanden zu reden, dem es gelungen ist, wiederholt auszubrechen und der bis heute nach 24 Jahren nicht wieder aufgetaucht ist. Ey. Aber ob man ihn beneiden muss um das Leben, wie gesagt, das wage ich zu bezweifeln.